Schritt für Schritt ins Paradies hat der Kollege ja jetzt auch gerade häufig genug gesagt. Das ist auch der Titel unseres Veranstaltungsbündnisses, mit dem wir diese Veranstaltung, zu der ich euch herzlich begrüßen will, heute Abend durchführen. Und nicht nur diese, sondern seit 2014 machen wir mit diesem Bündnis zusammen schon Veranstaltungen. Es ist ein breites Bündnis aus allerlei Gewerkschaften, Bildungseinrichtungen, politische Bildungseinrichtungen und auch dem Kulturzentrum Pavillon, dem wir wie immer danken für die großartige technische und räumliche Unterstützung. Diesmal gibt es noch eine Besonderheit, nämlich dass diese Podiumsdiskussion nicht für sich alleine steht, sondern im Zusammenhang mit einer ganzen Konferenz, einer dreitägigen Konferenz ist, nämlich was ist das für eins Freiheit? Ich habe viele von Ihnen und euch heute Morgen schon gesehen, insofern erzähle ich euch da nichts Neues. Und wir machen aber weiterhin, also auch nach dieser Veranstaltung, weiter. Wir haben bis jetzt immer so ungefähr 3-4 Veranstaltungen im Jahr gemacht. Das wird jetzt hoffentlich, auch wenn viel Energie jetzt in die Konferenz gegangen ist und wir erstmal ein bisschen fertig sind danach, nicht aufhören. Ich werde jetzt dann gleich übergeben und selber mich in den lauschigen Kreis der Teilnehmerinnen hier begeben und euch gespannt zuhören. Ich sage nur noch vorher, wir zeichnen das hier auf. Die Aufzeichnung könnt ihr dann auch den Menschen, die ihr kennt, die nicht hier waren, sagen, wird bei Radio Flora auf der Homepage sein. Die sind sowas wie unser offizieller Medienpartner. Und jetzt übergebe ich an Julia Hoffmann von der Jungle World. Einen schönen Abend wünsche ich euch.
Ja, ich freue mich auch, heute Abend hier zu sein. Ich begrüße euch auch ganz herzlich hier bei dieser tollen Veranstaltung mit dem tollen Titel. Und wie ihr wisst, die Jungle World ist ja auch ein Kollektivbetrieb. Das heißt, wenn es um hierarchiefreies Arbeiten geht, da können wir nachher vielleicht mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie witzig und hierarchiefrei das ist oder welche Pferdefüße das möglicherweise auch beinhaltet. Und ich bin auch ganz froh, heute Abend hier zu sein mit diesem tollen Podium. Wir haben schon ganz kurz vorher ein paar Worte gewechselt und ich freue mich gleich auf einen interessanten Austausch mit euch. Ich stelle euch ganz kurz mal vor, ganz rechts von mir sitzt Südbet Sechura, Autor und ehemaliger Hochschullehrer und heute auch schon an einigen Vorträgen hier in der Reihe beteiligt. Er hat ein Buch geschrieben, unter anderem darüber, wie Arbeit krank macht. Und das ist etwas, worüber wir uns gleich auch unterhalten wollen. Rechts von mir Lars Niggemeier vom DGB Niedersachsen, der unter anderem beteiligt war am Index für gute Arbeit, über den wir bald noch ein bisschen sprechen wollen. Und links von mir Ines Schwertmeer vom Jacobin Magazin, früher bekannt als ADA Magazin. Sie ist Chefredakteurin und gibt uns hoffentlich gleich einen Einblick, wie wir das mit der neuen Klassenpolitik und dem hierarchiefreien Arbeiten als Linke auch wirklich gestalten können. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Thema. Wir wissen ja alle, dass sich Arbeitswelten verändern und das ist in aller Munde, dass es im Übergang von der Industriegesellschaft zur Dienstleistungsgesellschaft allerhand Probleme und Veränderungen gibt vom tarifgebundenen im besten Falle Arbeiten im Betrieb hin zu vielleicht mehr Freelancern oder autonomere, flexiblere Arbeitsweisen, wobei Mitbestimmung und Selbstbestimmung natürlich in all diesen Bereichen immer eine Rolle gespielt haben. Dieses flexible Arbeiten, wie wir es heute in einigen Bereichen mehr und mehr haben, hat natürlich Vorteile für die Einzelnen, aber es gibt auch Managementkonzepte, in denen Mitbestimmung und Partizipation also eine Rolle spielt und dabei meine ich eben ganz explizit nicht die lustigen kleinen Kollektivbetriebe, sondern eben auch die großen Start-ups mit dem Tischkicker im Raum und wo du dann deinen Chef auch duzen darfst und so. Die haben eben genau diese Managementkonzepte von Partizipation auch inne. Aber grundsätzlich Arbeiterinnen und Arbeitern am Arbeitsplatz zuzuhören, ist ja eigentlich eine gute Sache und ist ja auch das, was Gewerkschaften und Linke oder linke Gewerkschaften auch jahrzehntelang immer schon gefordert haben. Welche Probleme sich dabei offen tun, wenn man denen mal zuhört und mal fragt, was ist das Problem, kann vielleicht Lars ganz kurz erzählen. Ihr habt ja mit dem Index für gute Arbeit Leute gefragt, welche Probleme entstehen aus Digitalisierungsprozessen am Arbeitsplatz. Was habt ihr da zu hören bekommen?
Ja, der Index Gute Arbeit ist eine Befragung von 6.000 Beschäftigten. Und der Ausgangspunkt für uns war ja, Digitalisierung wird immer als Freiheitsversprechen verkauft. Wir stellen aber insgesamt erstmal fest, dass das natürlich höchst ambivalent ist, Digitalisierung. Das kann dazu genutzt werden, dass Beschäftigte mehr Freiheiten haben, Homeoffice etc., aber wird ganz häufig auch im Gegenteil dazu genutzt, um Ausbeutung und Fremdbestimmung, Überwachung am Arbeitsplatz zu steigern. Und in dieser Umfrage unter den 6.000 Beschäftigten kam eben raus, dass rund die Hälfte gesagt hat, durch Digitalisierung hat der Arbeitsdruck zugenommen bei ihnen. Nur 10% haben gesagt, der hat sich verringert. Die anderen 50% haben gesagt, es ist ungefähr gleich geblieben. Und wenn man dann auch nach den Ursachen gefragt hat, warum hat der Arbeitsdruck zugenommen, dann waren die Antworten, es gab deutlich mehr Arbeitsverdichtung. Also die Zahl der gleichzeitig zu bearbeitenden Vorgänge hat deutlich zugenommen, die Arbeitsmenge insgesamt. Und da sieht man schon, das führt eben auf das Kernproblem unseres Wirtschaftssystems. Wir leben eben im Kapitalismus, wo Wirtschaften sich eben nicht, das haben wir auch im Titel der Veranstaltung angedeutet, automatisch harmonisch gestaltet, sondern wo es einen Interessengegensatz auch im Betrieb gibt. Und nur wenn die Beschäftigten organisiert auch Widerstand leisten gegen neue Techniken, die zur Arbeitsverdichtung und Überwachung eingesetzt werden, auch ihre Mitbestimmungsrechte wahrnehmen, kann man diese Einführung neuer Techniken so gestalten, dass es eben nicht zu einer Verschlechterung von Arbeitsbedingungen führt. Und das, glaube ich, ist das Grundproblem bei dem ganzen Thema Digitalisierung. Es wird viel zu unpolitisch diskutiert als reine technische Frage. Dabei ist es aber im Wesentlichen eine soziale Frage, eine Frage von Machtverhältnissen in der Gesellschaft und im Betrieb und wie das gestaltet wird.
Und haben denn Leute Digitalisierung auch irgendwas Positives abgewinnen können?
Natürlich gibt es auch positive Seiten. Wenn man jetzt die Möglichkeit hat, dadurch unter Umständen Familie und Beruf besser zu vereinbaren, weil man auch mal zu Hause bleiben kann und sich ein Kind früher aus der Schule abholen kann, sowas in der Art. Aber auch das ist, wenn man die gesamtgesellschaftliche Debatte betrachtet, sehr problematisch alles, denn die Arbeitgeberverbände fahren eine ganz große Kampagne im Moment zur Abschaffung des Arbeitszeitgesetzes und des gesetzlich festgelegten 8-Stunden-Tages und der Ruhezeit von 11 Stunden zwischen Arbeitsende und Arbeitsbeginn mit dem Vorwand der Digitalisierung. Nach dem Motto, jeder will doch mal gerne um 23 Uhr noch seine Mails eben checken, das ist ja keine richtige Arbeit und dieses starre Arbeitszeitgesetz, das behindert einen dann, dann darf man nächstes Mal gar nicht um 8 Uhr wieder anfangen zu arbeiten. Ja, unter solchen grotesken Vorwänden, weil in der Realität hindert ja niemanden, also es wird ja kein Beschäftigter daran gehindert, dieses Arbeitszeitgesetz das trotzdem zu machen, in der Regel. Aber die Abschaffung zielt eben darauf ab, Beschäftigte in allen Bereichen, auch die mit Digitalisierung gar nichts zu tun haben, LKW-Fahrer, Supermarktkassiererin, Reinigungskräfte etc., die Arbeitszeit deutlich auszudehnen, die Ruhezeiten zu verkürzen. Und aus meiner Sicht sind das an sich kriminelle Anliegen, die da betrieben werden. Denn wir wissen genau, wenn man länger als 8 Stunden arbeitet, steigt die Zahl der Arbeitsunfälle massiv an. Auch die Ruhezeiten sind essentiell wichtig, um gesund zu bleiben. Und da finde ich, sieht man schon diese große Gefahr, weil das wird überall in der Politik aufgegriffen, konservative Parteien, aber auch in der SPD in Teilen. Arbeitszeitgesetz ist ja irgendwie altmodisch, passt nicht mehr in unsere digitale Zeit. Das braucht man alles nicht mehr, diese ganzen Schutzgesetze, wird in Frage gestellt. Und das ist, denke ich, eine große Gefahr.
Jetzt habe ich aus dem Index so ein bisschen rausgelesen, dass das, was den Leuten auch fehlt, Selbstbestimmung ist in ihrer digitalen Arbeit und Partizipation, also zu bestimmen, was und wann können sie erledigen, wie erledigen sie die Aufgaben. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, auf jeden Fall.
Dann wäre meine Frage tatsächlich, es gibt ja genügend Leute, die auch digital von zu Hause arbeiten, die in der Gig-Economy in der sogenannten arbeiten, das heißt Aufträge von Mal zu Mal abarbeiten und das ja sehr autonom, extrem flexibel und selbstbestimmt tun. Die sind ja möglicherweise nicht weniger von dieser Arbeitsverdichtung betroffen. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass Partizipation vielleicht gar nicht der Schlüssel ist?
Naja, also das sind ja auch Scheinselbstständige, würde ich sagen. Da gibt es auch bei Amazon diese große Plattform Mechanical Turk, wo man quasi der günstigste sich, also sich tausende ich würde sagen, Scheinselbstständige um Aufträge bewerben und der Günstigste bekommt den dann. Das sind ja fast frühkapitalistische Ausbeutungsbedingungen, also wo man quasi auf den Tagelöhnermarkt sich meist also günstigst verkaufen muss. Das ist ja ein völlig rechtsfreier Raum, ja, weil das eben auch keine Arbeitnehmer sind. Im Rechtssinne gelten da keine Mindestlohnvorschriften nicht. Das ist ein schönes Beispiel dafür, finde ich, wie dieses System, wenn es losgelassen wird, der unregulierte Markt, ja im Prinzip alle Schutzvorschriften niederwalzt, die man über 150 Jahre erkämpft hat.
Also ist Partizipation doch der Schlüssel?
Ja, Partizipation, aber das geht nur kollektiv. Individuell sehe ich da keine große Hoffnung. Also kollektiv durch Organisierung, Gewerkschaften, durch die Wahl der richtigen Parteien, entsprechend nur so.
Okay. Ich würde mich über einen Begriff bin ich ein bisschen gestolpert. Vielleicht könnt ihr mir den nochmal erklären. In diesem Index geht es um, der Begriff heißt Arbeitshetze. Vielleicht könnt ihr mir nochmal erklären, was damit gemeint ist, oder vielleicht kannst du auch nochmal erklären, ob das ein gesundheitlicher Terminus ist. Ich verstehe das so als eine sehr, als viel arbeiten oder gehetzt sein. Ist es etwas, was tatsächlich im Gesundheitsmanagement oder was euch begegnet ist, wenn ihr darüber forscht, wie Arbeit krank macht?
Wenn von Arbeitshetze ist, dann redet man meistens ja auch landläufig von Stress. Nur Stress ist ja eigentlich überhaupt keine Erklärung von etwas, sondern ist eine Zustandsbeschreibung. Der Mensch ist angespannt, unter Spannung, und diese dauerhafte Spannung führt ja dann eben auch zu gesundheitlichen Schädigungen, wie zum Beispiel Bluthochdruck, Kreislauferkrankungen und Ähnlichem. Deshalb ist ja immer die Frage, woher kommt dieser Druck? Da muss man ja dem nachgehen, wieso ist ständig von Druck die Rede? Und da hat man ja eigentlich, hat sich eigentlich seit über 150 Jahren nichts geändert. Denn die Menschen werden ja, wenn sie für Lohn arbeiten oder für Gehalt und wie man es immer nennen will, dann ist ja die Kalkulation, für wenig, möglichst wenig Geld soll möglichst viel geleistet werden. Das gilt ja dann als Effizienz und als wirtschaftlich. Also gibt es ja immer diesen Druck bei abhängig Beschäftigten, dass versucht wird, möglichst viel aus ihnen rauszuholen. Das ist ja keine neue Erscheinung. Was man dabei jetzt durchaus feststellen kann, und was, meine ich, auch oft in der Debatte untergeht, ist, dass die schlechte Interessensvertretung der Arbeitnehmer, an dem sie natürlich auch selber schuld sind, weil sie organisieren sich ja nicht, dazu geführt hat, dass in den letzten Jahren eine enorme Lohnsenkung stattgefunden hat. Zwar rechnet die Hans-Böckler-Stiftung immer die Löhne hoch, ich wundere mich immer, wie sie das hinkriegen, dass bei Lohnabschlüssen von so geringen Prozentzahlen, dass man 5 Jahre zusammenzählen muss, damit noch ein nennenswerter Betrag rauskommt, hinterher dann ausrechnen, das wären 3% pro Jahr oder so. Die massive Lohnsenkung hat dazu geführt, dass heutzutage ja nicht mehr in der Familie zum Beispiel ein Mensch arbeitet, sondern beide arbeiten. Ich will jetzt nicht dem alten Abhängigkeit der Frau von dem Mann reden. Wenn es eine Gleichberechtigung einfach gewesen wäre, dann könnten die heute beide halbtags arbeiten. Aber heutzutage müssen in der Familie beide arbeiten und damit sinkt natürlich auch die Zeit, die für Familienarbeit, sage ich mal, zur Verfügung steht, für Kindererziehung steht. Also sind meistens vor allen Dingen die Frauen ständig unter Druck, das irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und damit habe ich natürlich auch gleichzeitig eben eine Gesundheitsgefährdung, die sich dann auf Dauer bemerkbar macht. Und der Zwang der Frauen zur Arbeit, der ist einerseits politisch ja gewollt, formuliert, der Frauenanteil in der Arbeit muss erhöht werden. Und man hat auch einiges getan von Seiten der Politik. Und da sind alle regierenden Parteien angesprochen, von Grünen und SPD und, die das durchgesetzt haben. Zum Beispiel die Renten zu senken. Heute kann keine Witwe mehr von der Witwenrente leben. Die Frauen sind auch da gezwungen, selber sich einen Rentenanspruch zu erwerben, weil sie sonst Altersarmut haben. An allen Ecken macht sich eigentlich diese Lohnsenkung bemerkbar, wenn über unbezahlbare Mieten gesprochen wird, dann blamiert sich doch jeder Lohnabschluss, weil daran schon allein schon erkenntlich wird, dass über die Jahre hinweg eigentlich die Löhne nicht real den Kosten angepasst worden sind. Und das sind, meine ich, Sachen, über die müsste man nämlich auch mal sprechen. Und das sind eben keine Besonderheiten, die jetzt mit der Digitalisierung in die Welt kommen, sondern die Digitalisierung ist ein Rationalisierungsmittel, um diesen Druck wieder weiterzuführen.
Gibt es denn trotz alledem vielleicht bestimmte Symptome, die der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin aufgrund der Digitalisierung an den Tag legt? Also man weiß ja aus Datenerhebungen beispielsweise, dass Menschen, die im Homeoffice arbeiten, häufiger auch krank arbeiten, weil sie sich denken, naja, jetzt habe ich halt Schnupfen, jetzt bleibe ich halt zu Hause, dann kann ich mich aufs Sofa legen und dort tippen oder telefonieren. Die wären sonst natürlich nicht zur Arbeit gegangen. Das heißt, die Krankentage sinken, was eine prima Sache für jeden Arbeitgeber ist. Gleichzeitig sind die Leute dennoch häufiger oder genauso häufig krank. Aber gibt es etwas, wo du sagen würdest, das ist tatsächlich der Digitalisierung geschuldet? Da werden Leute krank, weil sich im Arbeiten etwas verändert hat?
Ja, was der Kollege ja jetzt schon angesprochen hat, die Existenzunsicherheit hat ja auch enorm zugenommen. Diese Lohnaufträge, die übers Internet vermittelt werden, die Entgrenzung des Arbeitstages mit diesen Mails. Früher waren ja die Unternehmen immer darauf bedacht, mit der Stechuhr jede Minute zu erfassen, damit die auch lohnend angewendet wird. Heute wollen die Unternehmer keine Zeiterfassung mehr, sondern sie vergeben ja, sie haben ja auch neue Absprachen mit den Arbeitnehmern getroffen. Man macht ja heute Zielvereinbarungen oder Projektvereinbarungen. Das ist ja eine neue Form, ich sag mal, der Lohnform, wo die Arbeitnehmer dann praktisch das unternehmerische Risiko aufgebürdet kriegen. Wie sie, in welcher Zeit sie einen Auftrag abwickeln, da fragt ja kein Unternehmer mehr, in welcher Zeit. Irgendwie muss das dann erledigt werden. Und das ist dann die Selbstständigkeit, die berühmte Freiheit, die der Einzelne dann gewonnen hat, indem er dann seine ganze Zeit darauf verwendet, das irgendwie bewältigen zu können. Und dann wird dann geklagt über Stress.
Es gibt ja unterschiedliche Strategien, damit umzugehen. Es gibt Staaten, die das erkannt haben. Es gibt Gewerkschaften, die das beginnen. Es gibt die Politik, die das langsam zu verstehen beginnt. Ich glaube, in Schweden wird gerade versucht, das Recht auf Homeoffice komplett abzuschaffen. Also ganz zum Gegensatz zu dem, was hier passiert, wo, glaube ich, noch vor 2 Jahren Hubertus Heil gefordert hat, das soll ein Recht für alle sein. In Schweden versucht man das abzuschaffen, nämlich genau aus dem Grund. Da sagt der Staat von oben, nee, machen wir nicht mehr, funktioniert nicht. Das entgrenzt die Arbeit, das macht die Leute zu viel arbeiten und es macht auch vor allen Dingen, dass Frauen mehr arbeiten und dass die Care-Arbeit noch ungleicher verteilt wird. Ebenso versuchen die Schweden, glaube ich, gerade das Recht auf Teilzeitarbeit abzuschaffen, auch mit einem ähnlich feministischen, wie sie sagen, Argument, also dass diese Teilzeit die Frauen dazu bringt, weniger zu verdienen und mehr im Haushalt zu tun, dass das so ein bisschen gelevelt werden soll. Da versucht der Staat also ganz stark einzugreifen. Jetzt haben wir gerade von Lars gehört, eigentlich geht es aber nur über eine kollektive Organisierung. Die Frage ist, wenn wir über eine neue Klassenpolitik sprechen, wenn wir darüber sprechen, wie wir vielleicht auch wirklich hierarchiefrei arbeiten wollen, weil am Ende des Tages ist das natürlich unser Traum schon immer gewesen. Wir wollen keinen Chef haben, wir wollen selbst entscheiden, wann wir ins Büro gehen, wann wir arbeiten und wann wir Feierabend machen, wann wir in den Urlaub fahren und wie lange wir mit unseren Kindern spielen. Wenn das alles etwas ist, was eine neue linke Klassenpolitik zu leisten hat, wo muss man da angreifen? Ist es an den Ansätzen? Ist es tatsächlich die staatliche Ebene? Ist es der autoritäre Move von oben? Oder ist es die gesellschaftliche, die Klassenperspektive? Beides. Natürlich, wie immer.
Ganz einfache Antwort, beides.
Naja, oder zumindest glaube ich, dass es viele verschiedene Maßnahmen braucht, weil der eine Punkt von dem so scheinbar hierarchiefreien, aber es gibt noch eigentlich den Chef, was wir jetzt im Moment haben in vielen Betrieben, zu tatsächlich hierarchiefrei und tatsächlich alle bestimmen mit und haben was vom Profit und so weiter, bestimmen oder über die Produktion mit und das alles. Dazwischen steht ja noch ein Prozess und den kann man ja nicht einfach überspringen und sagen, jetzt sind die Unternehmer, jetzt sind die Chefs plötzlich alle weg. Insofern, glaube ich, müssen wir uns, und da würde ich halt Lars zustimmen, diesem Prozess irgendwie vor allem stärker wieder widmen. Und das bedeutet tatsächlich, da bin ich ganz orthodox, Organisierung in den Gewerkschaften, also in den Institutionen, die tatsächlich für die Arbeitsrechte kämpfen. Und ich bin ganz froh, dass die Gewerkschaften jetzt auch immer stärker das Organizing, also das aus dem anglophonen Bereich kommt das jetzt rüber, durch ganz starke Lehrerstreiks, zum Beispiel in den USA, gibt es jetzt viel mehr Ansätze, wie man Betriebe zu 100% organisiert. Das ist was wir uns in Deutschland kaum vorstellen können, weil wir dann halt sagen, es gibt dann Tarifverhandlungen und wenn wir Glück haben, so und so viele gehen mit in den Streik und so weiter, sondern die schaffen das, ganze Krankenhäuser, ganze Schulen zu 100% zu bestreiken und die gesamte Nachbarschaft macht mit. Und das ist halt nochmal eine ganz andere Form des Widerstands, wo man dann eben neue Tarifverträge und Arbeitsschutz tatsächlich durchsetzen kann. Also dieses Organizing ist, glaube ich, ein Pfeiler dessen, was neue Klassenpolitik leisten müsste. Aber zugleich würde ich auch sagen, dass die staatlichen Vorgaben nicht fehlen dürfen. Also ich würde es jetzt nicht wie die Schweden machen und Teilzeit verbieten, sondern andersrum sagen, eigentlich gerade im digitalen Kapitalismus haben wir so ein hohes Produktivitätslevel, dass wir tatsächlich viel, viel mehr in weniger Zeit produzieren könnten und auch produktiver sind, wenn wir alle nur 4 bis 6 Stunden arbeiten. Das heißt, eigentlich müsste es Teilzeit für alle geben. Dann haben wir auch nicht die, die 12 Stunden am Tag arbeiten müssen und Burnout haben und die, die arbeitslos sind, die nämlich gar nichts wissen, die dann eher depressiv werden, weil sie nicht wissen, was sie mit ihrem Tag anfangen sollen, sondern tatsächlich die Arbeitszeit für alle zu senken, würde eben auch, und das fand ich auch ganz schön an der einen IG Metall-Kampagne zur Arbeitszeitverkürzung, würde auch allen die Möglichkeit geben, die eben genannte Familienarbeit halt auch zu machen. Also insofern scheint mir das eher so ein progressiver, zukunftsgewandter Schritt zu sein, die Arbeitszeit zu verkürzen. Ich habe es gerade eben schon erzählt, ich komme gerade aus Brighton von dem Labour-Parteitag. Und das war ganz spannend, weil tatsächlich da der Parteitag auch für diese 4-Tage-Woche gestimmt hat. Und das halte ich für einen sehr, sehr klugen politische Forderung, zu sagen, also man kann es auch noch schöner sagen, das 3-Tage-Wochenende klingt noch besser, weil das eben tatsächlich viel mehr Menschen, viel mehr Freizeit gibt und also diese Selbstbestimmung über die Zeit dadurch wieder stärker wird. Und dieser Kampf um die Arbeitszeit ist auch schon so ein uralter Kampf der Arbeiterbewegung, weil das eben auch genau das, diese Ausschöpfung, dieses Abschöpfen der Arbeitskraft tatsächlich unterbindet. Also das ist ein total wichtiger Arbeitskampf, muss man wirklich sagen. Und wenn Parteien das unterstützen und Gewerkschaften, und bei Labour war das jetzt sehr schön, so dass die Hälfte des Parteitages bestand aus Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern. Und wenn die dann anfangen, sich auch politisch solche Ziele zu setzen, dann merkt man, dass dahinter tatsächlich eine Kraft steht. Insofern, das wären so 2 Punkte, die ich so für ganz sinnvoll halten würde. Der dritte vielleicht zum Thema Mitbestimmung. Wäre eben auch das, was wir auch von deutschen Gewerkschaften kennen, über Betriebsräte und so, also Mitbestimmung zu organisieren und auch in den Vorständen zu sein und so, alles schön und gut, aber es reicht offensichtlich nicht mehr. Und auch viele Gewerkschaftsbürokratien haben sich damit sozusagen abgefunden und dann sitzt da einer und ist ja alles gut, aber tatsächliche Mitbestimmung und Selbstbestimmung am Arbeitsplatz hieße ja, wie ich eben sagte, und wie ihr das offensichtlich in der Zeitung macht, dass alle beteiligt sind an den Gewinnen auch und an den Entscheidungsprozessen. Also was machen wir dann an der Zeitung als nächstes? Und das ist tatsächliche Beteiligung. Und da würde ich dann halt von so einem Begriff wie Wirtschaftsdemokratie sprechen. Also dass wirklich die Beschäftigten als Dividende beteiligt sind, nicht nur an den Gewinnen, sondern eben auch an den Entscheidungen. Und dass man das auch verankern muss, dann hätte man sozusagen die großen Punkte, arbeitsrechtlich, glaube ich, die Arbeitszeit und die Mitbestimmung, da hätte man dann viel gewonnen.
Ich finde die Punkte
alle total richtig. Ich habe jetzt gerade überlegt, so eine 4-Tage-Woche, die hat ja, vielleicht kann das so ein selbstständiger Grafiker oder eine selbstständige Übersetzerin schwieriger leisten als jemand, der in einem Betrieb arbeitet, der entscheidet, das so einzuführen. Also nochmal die Frage irgendwie, was ist der Unterschied zwischen typischen und atypischen Arbeitsverhältnissen? Und da ist ja auch immer wieder die Frage der gewerkschaftlichen Organisierung. Das sind ja zum Teil Bereiche, wo Gewerkschaften gar nicht reinkommen. Also ich glaube, es ist der NGG und der FAU erst zum Beispiel relativ schwer gelungen, überhaupt die Essenslieferanten zu organisieren. Und auch das ist eine schwierige Sache geblieben. Bei Amazon beißen sich alle nach wie vor die Zähne aus, von den Uber-Fahrern mal ganz zu schweigen. Wie kann es gelingen, genau in diesem digitalen Prekariat zu organisieren? Weil die sind ja noch schwieriger zu erreichen. Würde das auch mit einem Organizing-Konzept, sagen wir mal, funktionieren?
Also in jedem Fall würde ich sagen, dass alle alten Formen der Mitgliedergewinnung von Gewerkschaften nicht mehr so greifen. Eben genau, weil die Arbeitsplätze noch viel, viel prekärer geworden sind und weil überhaupt alles, was man vorher kannte, überhaupt nicht mehr greift. Also die Leute können ja einfach, Amazon kann einfach die ganze Lagerhalle kündigen und dann sind die halt alle weg und die kriegen innerhalb von einer Woche wieder neue Leute. Also die müssen sich quasi diese Gedanken, die man früher hatte, ach, eigentlich sind doch unsere Arbeiter so unersetzlich, überhaupt nicht mehr machen, weil die arbeiten ja auch so zum Teil total stupide und ersetzbar sind. Und da müssen wir, glaube ich, auch politisch nochmal viel mehr darauf achten, welche Arbeiten kann man auch einfach Menschen, welche müssen Menschen vielleicht wirklich nicht mehr machen, damit sowas genau nicht passiert. Das wäre die eine Sache, aber das andere, glaube ich, tatsächlich, dass die Organisierung auch anders sein muss und das Organizing, diese Selbstermächtigung, dass tatsächlich auch alle mitmachen und dass es eben keine Streikbrecher gibt und so, ist wirklich wichtig, also weil das dann sozusagen so einen politischen Hebel nochmal gibt, der nicht nur für den einen Streiktag gilt, sondern der bei vielen das Bewusstsein auch ändert. Und das zu machen, könnte auf jeden Fall was wirken, aber dass tatsächlich diese prekären Beschäftigungsverhältnisse, also das Wundermittel sozusagen, den Schlüssel hat jetzt, glaube ich, noch keiner gefunden, weil es eben diese ganzen Schlupflöcher gibt und weil die Unternehmen so riesig sind, dass sie sich das auch einfach leisten können. Also vielleicht weiß Lars da noch einen besseren Vorschlag. Du bist ja von der Gewerkschaft, also vielleicht kannst du sagen, wie man Amazon bezwingt.
Sag doch mal in zwei Sätzen, wie machen wir das jetzt mit Amazon?
Das weiß ja keiner, das ist ja das Problem. Und auch diese ganzen...
Ja. Oh ja.
Dann bitte.
Ich weiß zwar nicht, ob der wirksam ist, der ist auch nicht leicht.
Aber es wird mitgeschnitten hier, ne?
Ja, ja.
Alles geht raus.
Was mir so aufgefallen ist, Verdi streikt ja bei Amazon dafür, dass die Arbeiter dort nicht nach dem Speditionstarifvertrag finanziert werden, bezahlt werden, sondern nach dem Einzelhandelsvertrag. Wenn die Gewerkschaft doch der Meinung ist, dass die Speditionäre so schlecht bezahlt werden. Erstens haben sie ja mal selber den Tarifvertrag abgeschlossen. Wäre es dann nicht sinnvoll zu sagen, wir müssen eigentlich die Spediteure, also die Mitarbeiter in der Spedition, alle besser bezahlen? Dann würde das auch die Ausfahrer von Amazon betreffen und dann würde das Amazon auch ganz anders treffen. Das Beispiel aus den USA, soweit ich das kenne, da machen die Leute nicht den Unterschied, ob jemand die Qualifikation hat oder die Qualifikation hat, sondern sie sagen, $15 und so weiter brauchen alle, um über die Runden zu kommen. Die deutsche Gewerkschaft macht nicht die Aufhebung der Konkurrenz zum Thema, sondern sie organisiert ständig die Konkurrenz zwischen den einzelnen Betrieben, zwischen den einzelnen Qualifikationen und damit überwindet sie nicht die Vereinzelung, sondern treibt sie weiterhin voran. Wenn die Gewerkschaften heutzutage zum Beispiel über Aufhebung der Flächentarife stöhnt, dann hat sie doch selber mit herbeigeführt, mit den ganzen Öffnungsklauseln. Also muss man sagen, die Gewerkschaften tragen mit zur Desolidarisierung in diesem Lande bei, statt wirklich zur Überwindung der Vereinzelung beizutragen. Und das ist eben Vorwurf gegenüber den bestehenden Gewerkschaften.
Lars, wäre das eine Möglichkeit, einfach den Tarifvertrag für die Spediteure neu verhandeln?
Ja, da muss ich noch ein paar Sachen zu sagen. Also geht einiges durcheinander. Also in den USA setzt sich die Gesellschaft für einen Mindestlohn von $15 ein. Das heißt aber unbenommen da von ihren Tarifverträgen, die sie weiterhin beibehalten wollen, die auch häufig deutlich höhere Löhne, gerade Industrie, vorsehen. Genauso wie wir uns hier erfolgreich für einen Mindestlohn eingesetzt haben, der dann auch gekommen ist, der jetzt noch zu niedrig ist. Wir setzen jetzt einen höheren Mindestlohn ein, Richtung 12 Euro wollen wir jetzt. Wir wollen, aber das ist auch noch für uns die unterste Grenze, immer viele Tarife, die darüber liegen. Bei Amazon, da geht es eben, es gibt einen Tarifvertrag für den Einzel- und Versandhandel und Amazon ist eigentlich ein Versandhandelsunternehmen. Das wendet auch den Tarifvertrag des Logistikgewerbes, da lehnt es sich nur an, also den wendet es ja auch nicht richtig an. Und das Problem bei Amazon ist eigentlich folgendes, wenn man sich das anschaut. Die haben diese großen Versandlager speziell angesiedelt in strukturschwachen Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit, wo sie dann schon auf einen Pool von genügend Verzweifelten, würde ich es mal nennen, zurückgreifen können, wo viele froh sind, überhaupt wieder Arbeit zu finden. Und Verdi hat da sehr viel Kraft reingesteckt und auch schon, also sie haben ungefähr 20% der Beschäftigten ja organisiert, was schon ein großer Erfolg ist in diesen Rahmenbedingungen. Weil man muss weiterhin wissen, die Hälfte der Beschäftigten sind nur Saisonkräfte, weil Weihnachtsgeschäft ist besonders stark. Also die kann man praktisch gar nicht dauerhaft im Betrieb organisieren, weil die sind nur kurz da und dann wieder weg. Die werden zum Teil vom Arbeitsamt auch kurzzeitig dahin geschickt etc. Und das ist das Grundproblem, auch das, was du gerade geschrieben hast, diese Kritik an Gewerkschaften. Die geht insofern aus meiner Sicht völlig fehl, weil hier nicht die Gewerkschaften diese Rahmenbedingungen der neoliberalen Ökonomie mit dauerhafter Massenarbeitslosigkeit, Austeritätspolitik und im Prinzip gewerkschaftsfeindliche Atmosphäre gesetzt haben, sondern nur darauf reagieren. Und dieser ganze Druck auch mit der Globalisierung, die entfesselte Standortkonkurrenz, dass das Kapital, ja, dass dem es erlaubt wurde, grenzüberschreitend jederzeit sein Geld zu verschieben und zu investieren und überall die Belegschaften zu erpressen, wenn ihr jetzt nicht Lohnsenkung zustimmt, Öffnungsklausel im Flächentarifvertrag, dann verlagern wir den Standort nach Vietnam und so weiter. Das sind ja alles politische Entscheidungen, die getroffen wurden, um dem Kapital diese Möglichkeit einzuräumen. Und das vor dem Hintergrund der Massenarbeitslosigkeit, die nach wie vor besteht, wo viele eben denken, ja, lieber stimme ich dem jetzt mal zu, die Belegschaften, als dass mein Arbeitsplatz weg ist. Also das ist eine, also auch in den großen Betrieben, ist aus meiner Sicht ist die Angst so groß in dem Land, dass ganz viele Konzessionen gemacht wurden und werden, aber im Prinzip unfreiwillig. Es ist in keiner Weise so, dass Gewerkschaften sagen, ja, das ist jetzt aber super, dass wir im Flächentarifvertrag eine Ausstiegsklausel. Im Gegenteil, ja, das ist, man ist eigentlich verzweifelt, dass man dem zustimmen musste und zum Teil muss, weil die Gesamtlage einfach so ist.
Das klingt wirklich jetzt deprimierend, ehrlich gesagt. Also defensiv. Ich denke, vielleicht gibt es aber möglicherweise, also weil du sagst ja jetzt, es gibt gute Beispiele davon, wie es dennoch funktionieren kann. Ne? Und vielleicht irgendwie auch zum Teil wie in den USA auch tatsächlich kämpferischere Ansätze als die wir von den deutschen bürgerlichen Gewerkschaften kennen. Und die auch damit zu tun haben, wie wird Arbeit organisiert? Und da würde ich gerne nochmal zurückkommen auf die Frage von Hierarchien. Würdest du sagen, dass die neue Klassenpolitik auch etwas damit zu tun haben muss, wie mit Hierarchien in Zukunft umgegangen wird?
Ja, bestimmt. Und aber nochmal, um auf den Prozess dahin zu kommen, also aber ich sage dann auch noch was dazu versprochen. Ein ganz gutes Beispiel dafür, wie sich nämlich das mit den flachen Hierarchien, nämlich so ambivalent, wie du es gesagt hast, tatsächlich ins Gegenteil verkehrt und wo man denkt, ja eigentlich wird nur suggeriert, es gibt flache Hierarchien und dann, wie ich eben meinte, ne, gibt es aber dann am Ende ja doch irgendwie eine Entscheidung und einen Chef und so weiter und insofern wird das Teamwork immer nur so gestaltet, dass alle sich ganz super effektiv einbringen können, aber das bringt den Menschen am Ende natürlich nichts. Und dann gibt es ja mittlerweile, auch insbesondere in der Tech-Industrie, also bei Google und so, eben so ganz viele Tools, die benutzen, dass sie besonders gut im Team arbeiten können. Und so, was jetzt nämlich passiert ist, ist, dass genau diese Arbeiter dann diese Tools nutzen, um sich zu organisieren. Und das war natürlich von den Chefs überhaupt nicht so geplant, sondern die sollten ja einfach nur gut arbeiten. Aber die nehmen jetzt die gleichen Programme, mit denen sie eigentlich chatten sollen, um ihre Arbeitsabläufe zu optimieren, haben sie sich eben auch organisiert. Und das ist halt diese doppelte Also diese andere Seite der Medaille, dass es nämlich so schön ist und das Potenzial in diesen flachen Hierarchien, selbst wenn sie nur so scheinbar sind, sind sie ja trotzdem irgendwie da und können dafür auch genutzt werden, dass tatsächlich so eben Arbeiter, wo man sagt, bei Google, die sind doch überhaupt nicht politisiert, fangen aber plötzlich an, sich zu organisieren und zu denken, hey, eigentlich, sie arbeiten sonst so vereinzelt an ihrem PC und man könnte denken, total schwer, die zu organisieren, aber sie tun es eben trotzdem und fangen dann an, auch die Politik ihres Unternehmens zu hinterfragen und zu sagen, ja, aber wofür arbeiten wir hier eigentlich und so weiter. Das hätte man sich nie vorstellen können, ist aber eben trotzdem passiert. Insofern habe ich doch irgendwie Optimismus und Hoffnung, dass man tatsächlich diese neoliberalen Formen des Arbeitens auch dafür benutzen kann.
Und interessanterweise, ja, nochmal da einsagen, das ist, finde ich, tatsächlich interessant, weil das geht ja auch über die Technik, also die Technik als Tool, die Digitalisierung auch als Option und als Möglichkeit für einen Wandel. Denn das, was wir heute so als Plattformökonomie kennen, das ist ja eigentlich aus einer, sage ich mal, linken oder nerdigen Ecke gekommen, wo sich Leute über bestimmte Sachen vernetzt haben und über Plattformen versucht haben, ihre Produkte weiterzugeben. Das war ja in erster Linie noch nicht als so eine große, noch nicht als Plattformkapitalismus gedacht, sondern tatsächlich als Vernetzungsstruktur. Und dahin wieder zurückzukommen, also die Technik wieder zu dem zu machen, wozu sie eigentlich mal da war, nämlich irgendwie ein Kommunikationstool und auch ein Organisationstool, das ist ja eigentlich eine total positive Aussicht.
Genau, und ich glaube aber, dass der Knackpunkt immer noch bleibt, also wem gehört diese Technik und wer hat die Macht darüber, sie zu benutzen? Also das ist die alte Frage, das ist dann bei der Dampfmaschine genau das gleiche wie beim PC so. Das hat sich dadurch jetzt vom Prinzip her nicht geändert. Das heißt, wenn wir einen 3D-Drucker haben, wir denken, wir können alles drucken, super toll, aber trotzdem gehört er uns ja nicht. Also wir können jetzt nicht einfach irgendwas drucken. Und das heißt, die Frage, wem das gehört und wer darüber verfügt, ist immer noch genauso wie vorher, wie gesagt. Und das heißt also, dass wir trotzdem an diese Frage ran müssen. Also das heißt, wir kommen trotzdem nicht umhin, diese Unternehmensstruktur von Google, um bei dem Beispiel zu bleiben, irgendwie sozusagen uns das selber zu ermächtigen und die Technik selbst, also Unternehmen aufzubauen, die nach einer anderen Logik arbeiten, wo alle tatsächlich beteiligt sind. Also ich glaube, wäre sehr utopisch gedacht, zu meinen, man könnte jetzt innerhalb dieser Strukturen, innerhalb dieser kapitalistischen Strukturen in den Unternehmen jetzt irgendwie so hierarchiefreies, tolles Arbeiten ermöglichen. Das ist einfach von der Grundsache her weiterhin nicht möglich. Und insofern, wenn wir uns aber der Technik bemächtigen tatsächlich und nicht nur sagen, wir nutzen das, weil wir auch Videokonferenzen machen und das ist auch praktisch für Linke, schön, das ist der erste Schritt. Das ist natürlich gut, aber wenn wir selber Tools entwickeln, wenn wir selber anfangen, wie wir es machen, irgendwie linke Medien zu machen oder sowas, also wenn wir selber die Dinge produzieren, von denen wir eigentlich wollen, dass andere sie auch benutzen können, ich glaube, dann werden wir erst tatsächlich wieder so selbstbestimmt tatsächlich arbeiten können und uns dann auch entscheiden können, halt was wir mit unserer Zeit anfangen und was wir wirklich brauchen.
Vielleicht nochmal als eine Frage, was die Gesundheit angeht. Diese Frage von hierarchiefreiem Arbeiten, die Ines gerade aufgeworfen hat, beziehungsweise die Frage, was ist wirklich hierarchiefreies Arbeiten und was macht uns zu glücklicheren und gesünderen Lohnarbeitern, wenn das überhaupt das Ziel sein sollte, kann man ja auch nochmal diskutieren. Aber ist denn das Arbeiten ohne Chef an sich schon was gesund macht? Oder glücklich?
Nein. Weil es ist nicht eine Frage der Hierarchie, sondern es ist die Frage des Betriebszwecks. Und selbst wenn ich jetzt hingehe mit meinen Bekannten einen selbstbestimmten Betrieb organisiere, dann unterliege ich den Marktgesetzmäßigkeiten. Und dann beschäftigt sich das Team gleichberechtigt, wie man jetzt auf die Marktanforderungen reagiert. Und dann hat man schon mal erst einen Streit. Weil notwendigerweise gibt es das Ideal- und Erfolgskonzept für den erfolgreichen Betrieb nämlich immer nicht, sondern es ist immer eine Spekulation auf einen Geschäftserfolg. Also gibt es notwendigerweise auch bei selbstbestimmten Betrieben immer diese Streiterei, wie ist der Erfolg sicherzustellen? Und wenn es das Geschäft dann schlechter geht, ja, wer muss jetzt den Kopf hinhalten oder müssen wir mehr arbeiten und. Also diese Gesetzmäßigkeiten des Marktes setzen sich dann auch in diesen sogenannten hierarchiefreien Betrieben genauso durch wie in anderen Betrieben auch. Und dann hat man eben auch dann die Nerverei mit den lieben Freunden, die jetzt plötzlich Geschäftskollegen sind und. Also von daher sehe ich da keine Lösung drin, sondern man muss den Geschäftszweck angreifen. Dass in dieser Gesellschaft alles darauf ausgerichtet ist, dass Gewinn produziert wird, also dass Reichtum mehr Reichtum wird. Da kann man natürlich einen kleinen Betrieb gründen, wo man dann eigentlich nur dazu über die Runden kommt. Aber die Gesetzmäßigkeiten, nach denen man sich dann zu richten hat, die geben dann die großen Betriebe vor.
Aber so ein bisschen ist es ja schon ein schwieriges Argument, wenn Leute versuchen, alternative Lebens- und Arbeitsformen für sich irgendwie sich zu erdenken oder auch zu leben, dann zu sagen, geht doch nicht, schaff doch erstmal den Kapitalismus ab. Also das ist ja am Ende des Tages auch was, sage ich mal, den Fortschritt nicht gerade anfeuert, oder?
Ja, ich meine, der Fortschritt ist eben nicht über ein alternatives Betriebskonzept zu erringen, sondern da würde ich wieder auf die Organisationsfrage zurückkommen. Weil ich sehe dann eher die Überwindung darin, dass man erstmal die Konkurrenz untereinander schafft, aufzuheben. Und da stellt sich natürlich sofort wieder die Frage auch einer gewerkschaftlichen Organisierung.
Ja, aber hat doch Lars gesagt, das geht ja auch nicht.
Wieso?
Ist ja alles.
Nein, er hat ja nicht gesagt, das geht nicht, er hat gesagt, es ist schwierig. Das ist ja schon mal ein Unterschied. Und das Problem einer Gewerkschaft ist immer, dass sie irgendwann vor der Frage steht, 4-Tage-Woche ist zwar gut und schön, nur was heißt das für den Betrieb, an den ich jetzt diese Forderung richte? Dann knickt die Gewerkschaft natürlich immer ein, wenn das heißt, die Konkurrenzsituation des Betriebs wird durch die 4-Tage-Woche lediert. Also muss man auch notwendigerweise, meine ich, über die gewerkschaftliche Organisierung hinausgehen und politisch aktiv werden und das darauf zielt, den Kapitalismus abzuschaffen. Man kommt einfach nicht umhin. Immer diese versuchen, sich eine Nische zu schaffen im Kapitalismus, meine ich, da lügt man sich viel in die Tasche.
Was kann man da Adorno entgegensetzen mit dem richtigen und falschen?
Hat Adorno schon recht, würde ich sagen. Und das stimmt ja im Prinzip auch, was er sagt. Ich wollte jetzt auch nicht nur ein pessimistisches Bild zeichnen. Also die Vergangenheit, die letzten 20, 30 Jahre waren schon ziemlich katastrophal aus meiner Sicht für die Lohnabhängigen in diesem Land, aber nicht nur in diesem, in allen entwickelten Ländern. Also seit der Schröder-Regierung hat die Armut um 50% zugenommen, nur eine Zahl. Das war auch der Hintergrund der besonders schweren Lage, die wir als Gewerkschaften hatten in den letzten 20 Jahren. Hat man eine Regierung, die man unterstützt hat, wo man denkt, die setzt jetzt unsere Forderung und macht dann das glatte Gegenteil. Das war ein Verrat ohne Beispiel, was man da erlebt hat, zumindest in der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik. Das heißt aber nicht, natürlich die Zukunft nicht festgelegt, die ist nicht determiniert. Natürlich es gab ja auch enorme Erfolge in der Vergangenheit, wenn man sich die Arbeit im 19. Jahrhundert anschaut, zu Marx Lebenszeiten, das ist ja auch ein interessanter Hintergrund, letztlich noch gelesen, für seine Lohntheorie, 50 Jahre lang sind die Reallöhne der Arbeiter überhaupt nicht gestiegen. Praktisch nämlich zu Marx Lebenszeit zwischen 1830 und 1880 und während die Gewinne und die Wirtschaftskraft insgesamt explosionsartig zugenommen hat. Und dann mit der organisierten Arbeiterbewegung in Gewerkschaften und Parteien hat sich das eben geändert. Und es wurde ja dann tatsächlich nicht der Kapitalismus abgeschafft, aber erreicht in den entwickelten Ländern, dass die Zugewinne zumindest etwa zwischen Kapital und Arbeit anteilsmäßig verteilt wurden. Und der Lebensstand ist enorm gestiegen. Und auch der ganze Ausbau des Sozialstaats nach der Überwindung des Faschismus dann ist ja auch eine große Erfolgsgeschichte in vielen Teilen. War es auch, bis wir jetzt eben seit 30 Jahren diesen Rückbau haben. Aber natürlich kann es jetzt auch wieder umdrehen. Aber da glaube ich, gibt es kein Patentrezept, sondern das muss Klick machen in größeren Teilen der Bevölkerung. Es muss eine politische Massenbewegung geben. Und da muss ich, wie Rosa Luxemburg mal geschrieben hat in ihrer Schrift darüber, ich weiß gerade den Titel nicht, Reform und Massenstreikpartei, Gewerkschaft und so. Da sagt sie den schönen Satz, oder Reformrevolution, nicht der Generalstreik macht die Revolution, sondern die Revolution macht den Generalstreik. Also man kann jetzt x Aktivitäten sich überlegen und planen am grünen Tisch, die aber alle wirkungslos verpuffen, bis dann der Moment kommt, wo auf einmal, und das gab es schon oft in der Geschichte, aber das kann keiner vorhersagen, viele Menschen sagen, jetzt reicht es uns, so geht es nicht weiter, jetzt machen wir was, organisieren uns. Und da hofft man immer, ich persönlich hoffe immer, dass der möglichst bald eintritt. Ich würde auch sagen, dass Gewerkschaften auch dann vorbereitete Strukturen und so dafür hätten. Aber ich weiß es auch nicht, wann der kommt, ehrlich gesagt. Das weiß, glaube ich, keiner. Das ist, und das meine ich ganz auch mit Organizing, auch aus den USA. Ich meine, die USA ist ja noch viel desolater als Deutschland, die Lage, ne? Viel desolater. Da gibt es immer partielle Erfolge. Das Grundproblem an diesen ganzen Organizing-Konzepten ist, da muss man ganz viel Manpower reinstecken und das hat man überhaupt nicht als gewerkschaftliche Fläche. Das kann man dann in einzelnen Betrieben machen und das ist gut. Also, und weil hauptsächlich wird es dann von Hauptamtlichen getragen, weil man die ganzen aktiven Ehrenamtlichen auch nicht hat. Das kann aber auch sich jederzeit also theoretisch ändern, dass es auf einmal entsteht und das hoffe ich eben, dass es kommt.
Ines, wenn das die Gewerkschaften alleine nicht hinkriegen, was machen wir denn dann?
Naja, also ich musste erst zucken bei Rosa Luxemburg, deswegen muss ich dazu noch was sagen, weil sie ja auch dieses schöne Bild geprägt hat des Maulwurfhügels, genau bei dem Revolutionstext zu sagen, die ganze Zeit gräbt man schon irgendwie, die ganze Zeit graben die Maulwürfe, machen ihre Arbeit und dann kommt der revolutionäre Moment und der kommt tatsächlich relativ unvorbereitet und dann kommt erst der Hügel raus. Aber die Maulwurfsarbeit muss ja trotzdem vorher gemacht werden. Und insofern sehe ich diese ganzen Organizing-Bestrebungen und so partielle Erfolge, wie du es gesagt hast, genau das, dass die Leute darauf vorbereitet werden, solche Kämpfe zu führen und auch mal zu gewinnen und zu merken, so, es geht eigentlich ein Krankenhaus zu organisieren und es geht dann auch verschiedene Bereiche im Krankenhaus zu organisieren und es geht bei den Schulstreiks auch, dass die Lehrerinnen gemeinsam mit den Eltern und mit den Kindern streiken und das sind Sachen, die wir vorher nicht erlebt haben, aber die immer wichtiger werden, weil der Dienstleistungsbereich auch immer größer wird. Und deswegen geben mir genau diese kleinen Erfolge eben diesen Optimismus zu sagen, das kann ich mir auch in der Breite vorstellen, auch in anderen Betrieben. Also das zum einen. Und ich habe mir auch nicht ausgesucht, dass der demokratische Sozialismus jetzt aus den USA und aus England irgendwie scheinbar zurückzukommen scheint, weil die Lage dort besonders desolat ist. So, ihr habt es gesagt. Und gerade deswegen sind auch die Vorstellungen meiner Meinung nach ein bisschen radikaler. Und deswegen mache ich ja ein amerikanisches Magazin und übersetze das ins Deutsche, weil aus meiner Sicht gerade die produktiveren Vorschläge halt aus dem amerikanischen Raum kommen und weil mit viel mehr Selbstbewusstsein gesagt wird, ich bin demokratische Sozialistin, ich möchte jetzt die 4-Tage-Woche einführen und das als politisches Ding erstmal setzt und zu sagen, wir müssen wieder den Kampf gegen die Unternehmen antreten und ich bin Gewerkschafterin und das wieder mit Selbstbewusstsein zu sagen und auch zu fordern und dann auch, also vielleicht bin ich jetzt gerade ein bisschen benebelt, weil ich ja von diesem Parteitag komme. Das kann gut sein, dass ich in der Woche wieder was anderes irgendwie das bisschen sich runtergefahren hat. Aber für den Moment war ich auch sehr begeistert und dachte so, wow, also dieses Programm, wenn es so umgesetzt werden würde mit 4-Tage-Woche, Arbeitsrechte, Green New Deal, Klimaziele bis 2030, null Emissionen, Wahnsinn. Und natürlich ist das klar, dass es immer noch den globalen Markt unterworfen ist und dass wir da jetzt nicht von einem Tag auf den anderen das wirklich schaffen. Aber allein die Tatsache, dass so viele junge Menschen gemeinsam mit den Gewerkschaften, also dass die Klimabewegung mit den Gewerkschaften, die wieder Streikerfahrungen gesammelt haben, plus diese alte Sozialdemokratie, die irgendwie wieder erweckt, ist jetzt in Deutschland anders. Klar, müssen wir darüber reden, dass der Kontext ein anderer ist, aber trotzdem habe ich da gesehen, man kann den Neoliberalismus wieder umkehren tatsächlich. Es ist ein politisches Projekt gewesen und man kann auch ein anderes politisches Projekt an die Stelle setzen. Und das fand ich jetzt erstmal, wie gesagt, in den letzten Wochen und Monaten, habe ich also mitbekommen, dass das möglich sein könnte.
Ja. Super, darauf trinken wir nachher ein, glaube ich. Aber du wolltest kurz, glaube ich, noch was zu dem revolutionären Moment sagen.
Ja, man kann natürlich darauf warten, dass es den großen Knall irgendwann mal gibt. Es ist aber auch die Frage, wie man an die Leute herantritt. Wenn eben dann die Rede davon war, dass die Gewerkschafter so wenig Manpower haben, dann muss man ja eigentlich da ins Grübeln kommen. Weil gegründet worden sind ja die Gewerkschaften mal mit dem Gedanken, dass es einen Gegensatz von Kapital und Arbeit gibt und dass es deshalb notwendig ist, dass Arbeitnehmer sich zusammenschließen, die Konkurrenz untereinander aufheben, um dem Kapital etwas entgegensetzen zu können. Nur die Gewerkschaft kriegt ja gar nicht, will ja von dem Gegensatz von Kapital und Arbeit gar nichts mehr wissen. Sie will ja den erfolgreichen Betrieb mitorganisieren. Auf nichts anderes zielt die Mitbestimmung. Betriebsräte stellen sich doch hin und sagen, sie sind Co-Manager und sie sind es auch. Und es ist deshalb auch nicht erstaunlich, dass viele von den leitenden Gewerkschaften mühelos in die Geschäftsführung überwechseln, meistens in den Personalvorstand. Also wenn man wirklich sagt, man will eine Gegenmacht aufbauen, dann muss man ja eigentlich wieder mal ins Bewusstsein rufen, dass es einen Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit gibt. Und dann müsste eigentlich jeder Gewerkschafter auch gleichzeitig ein Agitator für die Gewerkschaft sein, der seine Kollegen anspricht und sagt mal, wieso bist du nicht mit dabei? Und die Gewerkschaft will doch gar keine aktiven Gewerkschafter haben. Der normale Gewerkschafter ist doch einer, der seinen Beitrag bezahlt, sein Gewerkschaftsblättchen kriegt und dann den Betriebsrat wählen soll und vielleicht bei der Tarifrunde dann mal sich ein Hemdchen überziehen soll und mit der Trillerpfeife durch die Straße ziehen. Aber dann soll er auch wieder abtreten. Sierske hat das mal so ausgedrückt, ein guter Gewerkschafter muss seine Kollegen auf die Palme bringen und muss sie auch schnell wieder runterbringen. Das heißt, er benutzt seine Mitglieder als Manövriermasse, die mal antreten darf und mal nicht. Und eine solche Gewerkschaftspolitik hat natürlich auch entsprechende Resultate.
Lars, ich würde dir noch das Wort darauf zu reagieren geben, wenn du möchtest.
Erstmal wollte ich noch was zu Ines sagen. Ich finde das auch, also es gibt ja auch Erfolge in Deutschland, auch positive Beispiele organisieren. Der ganze Streik der Erzieherinnen, den wir vor einigen Jahren hatten. Das war ein ganz großer Erfolg im Bereich, gerade vor allem, wo Frauen arbeiten, die bisher nie sich organisiert haben und dann über Wochen gestreikt haben, auch dann einen ganz relativ guten Abschluss erzielen konnten und wo viele auch Gewerkschaftsmitglied geworden sind. Das, finde ich, war eine super Bewegung. Auch bei Amazon muss man jetzt nochmal sagen, es ist zwar noch nicht zum Erfolg gekommen, dieser Flächentarifvertrag des Versandhandels angewandt wird, aber Amazon hat die Stundenlöhne erhöht, hat Weihnachtsgeld eingeführt, hat zum Teil die Arbeitsbedingungen verbessert, Wasserspende aufgestellt, alles angeblich ohne Bezug zu Verdi, was natürlich nicht stimmt, sondern weil sie alles aufgrund der ja doch voranschreitenden Organisation in ihrem Betrieb gemacht haben. Ansonsten, was du gesagt hast, das sehe ich ganz anders. Ich kenne auch, bin auch oft auf Seminaren gerade von Vertrauensleuten der IG Metall, wo es gerade Ziel der Gewerkschaft ist, auch in den Großbetrieben, eine dauerhaft aktive Basis von Ehrenamtlichen zu haben, gerade jenseits des Betriebsrats auch, die ständig auch, bin auch oft auf, die machen ganz viel Bildungsarbeit, ja, auch in Hohstädt hier, Heinz-Volkshochschule, mehrwöchige Bildungsseminare zu wirtschaftspolitischen Fragen, auch zu Grundsatzfragen des Kapitalismus, auch sogar zur Mehrwerttheorie von Karl Marx etc. Und also das sehe ich überhaupt nicht so. Das ist mein Eindruck ein ganz anderer. Es ist leider schwierig häufig, aber es ist ja in vielen Bereichen so, Menschen zu finden, die sich gerne kontinuierlich ehrenamtlich engagieren. Das ist mehr das Problem, das wir haben, was ich sehe.
Wir kommen so ein bisschen von unserem eigentlichen Thema weg, merke ich, was ich nicht so schlimm finde, weil das ist ja auch sehr interessant. Ines, wolltest du noch vielleicht ein abschließendes Wort dazu sagen, weil ich glaube, wir öffnen gleich auch nochmal ins Publikum.
Ja, vielleicht nur ganz kurz, um euch beiden ein bisschen zuzustimmen, weil gerade finde ich, der Sozial- und Erziehungsstreik hat nämlich genau das bestätigt, was du vorher gesagt hast, dass die Frauen eigentlich weiter streiken wollten und Sirske gesagt hat, nö, wir haben jetzt den Tarifabschluss, tschüss, könnt jetzt wieder nach Hause gehen, und die waren gerade dabei, wochenlang haben angefangen, Plakate zu malen, sich zu treffen, zu streiken und so weiter, erste Streikerfahrung gesammelt, wollten weitermachen, und dann hat die Gewerkschaft gesagt, nein, danke. Also das fand ich, ich finde das Ergebnis auch gut, aber ich glaube auch, da war politisch noch mehr drin. So, aber das nur dazu, das heißt, beides stimmt irgendwie. Und zu dem Organizing, weil auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung das hier mitorganisiert, kann ich das ja als Mini-Werbeblock nehmen für dieses Organizing. Ich habe das Buch mit übersetzt von der Jane McAlevey, das heißt keine halben Sachen auf Deutsch, no shortcuts auf Englisch, also es gibt keine Abkürzungen zum Organisieren. Und das heißt nämlich auch, und da schildert sie die Kämpfe im Krankenhaus, eben in der Fleischfabrik und dafür, dass ich es übersetzt habe. So, naja, auf jeden Fall in ganz verschiedenen Bereichen. Schildert eben, wie man sich dann eben auch mit den etablierten Gewerkschaftern anlegen muss, wenn man eine kämpferische andere Gewerkschaft haben will. Also natürlich auch dieser innerinstitutionelle Kampf bleibt da auch nicht aus, weil es nämlich genau die gibt, die genau so Tarifverhandlungen führen wollen wie schon immer, vor geschlossenen Türen und so. Natürlich muss man einfordern, die Tarifverhandlungen müssen offen geführt werden. und so weiter. Also es muss, da gibt es schon viele einen methodischen Zugang dazu, wie man diese hundertprozentige Streitbeteiligung erreicht. Die kommt ja nicht einfach so, sondern da braucht man einen Plan dafür. Und in diesem Buch legt sie halt diesen Plan, diese Methoden offen, wie man das schafft. Und sie macht da jetzt auch immer viele Seminare zu. Und man kann jetzt auch bald im Oktober so ein Webinar bei ihr machen, das zu lernen. Also nur um das zu sagen, das ist nämlich auch, da braucht man konkrete Methoden für, die diese 100% Streikbeteiligung kommt nicht einfach so.
Und ich glaube, soweit ich das verstanden habe, orientiert sich das auch so ein bisschen an den Wobblies. Also es ist auch eine starke soziale Bindung, die da eingefordert wird. Also es geht nicht einfach darum, die Leute als Manövriermasse hin und her zu schieben, sondern es geht darum, seine Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen und persönliche Beziehungen zu den Leuten aufzubauen und zu gucken, wie ist es ihnen auch möglich, teilzunehmen und mitzumachen. Ne?
Genau, diese Trennung von hauptamtlich und ehrenamtlich ist da auch nicht mehr so arg stark. Also es ist einfach, setzt eben viel, viel mehr auf die Beteiligung aller. Und dann gibt es Anleitende, und aber auch eigentlich geht es darum, im Betrieb, in den einzelnen Betrieben, diejenigen zu finden, die organischen Intellektuellen, die die Gruppe organisieren. Und dafür braucht man dann keine Hauptamtlichen mehr, sondern eigentlich sollen es die sozusagen organischen Anführerinnen, so nennt sie das, in ihren eigenen Gruppen machen. Und das kann halt ein Taxiunternehmen genauso sein wie in einem Krankenhaus.
Wir sind jetzt fast ein bisschen von der Frage hierarchiefreie Arbeitsplätze zum Organizing- und Hierarchie-Thema rüber geschwommen. Man ja am Anfang schon relativ schnell gemerkt hat, dass Digitalisierung Arbeit verändert und dass Digitalisierung auch Arbeit verdichtet. Aber was die Flexibilisierung in diesen digitalen Arbeiten anging, hat man ja lange Zeit gedacht, das ist total super, weil es eben, wie du schon gesagt hast, Möglichkeiten eröffnet für Leute, ihre Kinder abzuholen von der Schule oder nochmal irgendwelche anderen Sachen zu machen zwischendurch und einfach die Dinge so besser unter einen Hut zu bekommen, anders als das früher so im Normalarbeitsverhältnis der Fall war. Das Interessante finde ich, dass jetzt so langsam, wenn so Zahlen kommen und wenn Erhebungen kommen, wenn Leute mal gefragt werden, was passiert da so, dann stellt sich ganz interessanterweise vor allen Dingen auch raus, dass Männer und Frauen diese Autonomie und diese Flexibilität komplett anders nutzen. Also Frauen, die Homeoffice betreiben, die machen tatsächlich im Durchschnitt pro Woche eine Stunde mehr, aber die machen 6 Stunden mehr Care-Arbeit. Das heißt, die waschen zwischendrin ab, die schmeißen auch mal eine Maschine Wäsche rein, die schaukeln das kranke Kind, all das. Und Männer arbeiten nur mehr. Also die machen ungefähr 6 Stunden mehr pro Woche, aber kein bisschen mehr Care-Arbeit. Also das ist im Prinzip das Gleiche, was Digitalisierung macht, macht nämlich auch Flexibilisierung und macht auch Hierarchiefreiheit. Es öffnet Räume, aber die Räume, die dann eben frei werden, die werden nicht emanzipatorisch besetzt automatisch. Das ist einfach ein Trugschluss. Ne? Und ich glaube, du hast im AK auch mal die Frage von der feministischen Klassenpolitik aufgeworfen. Was würde die denn auf dieses Dilemma antworten, die neue feministische Klassenpolitik?
Ja, ich wurde gefragt, was das bedeuten soll, und dachte ich auch so, wie macht man das denn jetzt? Weil man nämlich sagt, wie du gerade meintest, der eine Bereich ist die Lohnarbeit und der andere Bereich ist dann die Familien- und Haus- und Pflegearbeit und so weiter. Und Frauen machen im Schnitt eben dann viel, viel mehr. Und als ich Homeoffice gemacht habe und ein Kind habe ich immer noch, aber damals war es halt sehr klein und noch nicht im Kindergarten, habe ich halt dann gearbeitet, wenn es geschlafen hat. Also das konnte mal eine halbe Stunde sein oder mal 3 Stunden, wenn man Glück hatte. Und ansonsten musste ich halt irgendwie abends oder nachts arbeiten. Also luxuriös war das überhaupt nicht, sondern eben genau genommen schrecklich irgendwie. Ne? So, dann kannst du halt nachts irgendwann was machen. Also das würde ich auf jeden Fall nicht als das Ideal ansehen, sondern feministische Klassenpolitik müsste dann stattdessen wirklich auch, wie ich schon eben angedeutet habe, mit der Teilzeitarbeit für alle auf jeden Fall die Regeln festsetzen, dass man von diesen 20 bis 30 Stunden in der Woche leben kann, dass alle da leben können. Und dass es eben auch da diese Regeln auch zu Hause gelten. Also die SPD hatte so ein Plakat über Homeoffice, wo so eine Frau im Bett liegt an ihrem Laptop, ganz glücklich. Und ich dachte so, okay, also so sah ich definitiv nie aus. Aber das ist so ein bisschen die Vorstellung davon, ne? Dass man Homeoffice macht und dann macht man so ein paar E-Mails und dann macht man sich einen Kaffee und so. Und so stellt man sich das ja vor, aber es ist eben tatsächlich, man denkt die ganze Zeit zu Hause, denkt man daran, welche E-Mail man noch schreiben muss, ob man einkaufen muss und so weiter. Und deswegen, das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich, aber die Burnout zum Beispiel betrifft auch Frauen viel mehr und kommt auch eigentlich ursprünglich aus den 70ern mit Beginn des Neoliberalismus oder digitaler Revolution aus dem Pflegebereich, weil tatsächlich die Verantwortung der Einzelnen viel zu groß geworden ist, zu sagen, ich muss mich permanent, trage ich Verantwortung, muss mich um Menschen kümmern. Und das ist eigentlich der Grund für diese Überbelastung und dann für diese massive Erschöpfung. Und das heißt, also feministische Klassenpolitik wäre insofern auch irgendwie auch Gesundheitspolitik, weil man eben genau Regeln dafür festsetzt, wie man zu Hause arbeiten kann, wie man dann wiederum Männer dazu bringt, mehr Hausarbeit zu machen. Das habe ich auch noch nicht für mich herausgefunden. Das ist eher so ein Kulturwandel, ne? Also das kann man, glaube ich, nicht, da kann man ja keine Regeln für festlegen, sondern das muss was sein, wo vielleicht auch wieder die Gewerkschaften eine Rolle spielen könnten, diese Familienarbeit nicht einfach als Freizeit zu verstehen und zu sagen, ja, dann machst du mal was Schönes mit den Kindern, auch nett, aber es ist eben auch Arbeit. Und das mit den Erziehungsstreiks und so weiter mehr in den Vordergrund zu rücken, scheint mir eine gute politische Arbeit zu sein, um diesen kulturellen Touch davon irgendwie so ein bisschen, um den Menschen verständlich zu machen, dass das auch Arbeit ist. Also, dass wir das auch so verstehen und entsprechend anders darüber denken können. Ja,
ja, vielen Dank.